Aber Jesus sagt, nee, lass uns über Ehe sprechen, führt sie zurück zu dem Ursprung, 1. Mose. Und letzte Woche war unsere Zeit sehr begrenzt, weil wir viel von Afrika gehört haben. Wir wollen heute da tiefer einsteigen in das Thema Ehe. Ehe ist ein Geschenk. In den Sprüchen heißt es, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Das haben auch die alten Philosophen erkannt. Der Sokrates hat gesagt, heirate unbedingt. Wenn du eine gute Frau bekommen wirst, wirst du glücklich. Wenn du eine schlechte bekommst, wirst du ein Philosoph. Also, du kannst eigentlich gar nicht so viel falsch machen, gell? Und jeder ist so ein guter Mix davon, von gut und schlecht. Also man kriegt immer so ein bisschen was von beiden. Aber Ehe ist ein Segen. Und weit mehr als nur für irdisches Glück ein Segen. Es geht um weit mehr. Wir wollen heute ein bisschen mehr anschauen, was die Ehe ausmacht. Und das Erste, was wir gesehen haben hier in Vers 4, ist, Gott schuf die Menschheit als Mann und als Frau. Also Ehe ist etwas zwischen einem Mann und einer Frau. Die sogenannte Homo-Ehe ist keine Ehe im biblischen Sinn. Biblisch gesprochen ist es Unzucht. Und das Zweite, was wir hier sehen in Vers 5, ist, dass dieser eine Mann und diese eine Frau, dass sie ihre primären Beziehungen verlassen werden. Also Vater, Mutter, könnten vielleicht auch an die Clique denken, an die Kumpels, die Sportfreunde, ganz sicher auch alle anderen potenziellen Partner, die es da draußen noch gäbe. Und all diese primären Beziehungen, die ändern sich, die werden bestenfalls zu sekundären Beziehungen. Ein Mann und eine Frau, die diese primären Beziehungen verlassen und sich aneinander hängen, sich einander hingeben fürs Leben, sich verbindlich aneinander binden. Wir haben im Griechischen eigentlich so ein bisschen ein Wortbild da drin in der Sprache, so dieses Zusammenjochen unter ein gemeinsames Joch, durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Und sie werden eins, haben wir gelesen. Sie werden eins vor Gott körperlich, in der körperlichen Vereinigung, sie werden seelisch eins, sie werden geistlich eins. Eine neue Einheit, ein neues Team. Gott fügt sie zusammen. Die mathematische Formel für die Ehe ist 1 plus 1 ist 1. Und so als Ehepaare leben wir nicht länger im Ich. Also wir können das weiter tun, aber dann wird die Ehe nicht sehr fruchtbar sein und nicht sehr schön sein. Nee, das Ich muss sterben. Wir dürfen nicht länger im Ich denken, sondern wir müssen im Wir denken. Also wir gemeinsam mit ihm und für ihn. Und wir sehen auch hier, es hat was mit Gott zu tun. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, da sehen wir das eine Gebot, was Gott uns gibt, wenn es zur Partnerwahl kommt. Also ein Gebot für die Singles. Und das ist, es soll im Herrn geschehen. Heirate nur jemanden, der Jesus wirklich lieb hat, der mit ihm und für ihn lebt. Halte nicht mal in deinen Gedanken die Option offen, jemanden zu heiraten, der Jesus nicht nachfolgt. Nicht mal mit jemandem gehen, der Jesus nicht lieb hat. Denn sonst spannst du dich mit einem Menschen zusammen in ein Joch, wo der andere in eine andere Richtung gehen will als du. Und das könnt ihr euch ruhig mal bildlich vorstellen, so zwei Tiere, die unter ein Joch gespannt sind und die wollen in unterschiedliche Richtungen gehen. Ja, das wird nicht heil sein. Das wird nicht gut sein. Da könnt ihr keine geistliche Gemeinschaft miteinander haben. Ein Nichtgläubiger wird dich in deiner Nachfolge einschränken. Ganz natürlich, denk ganz praktisch an Kindererziehung. Wenn der eine die Werte hat, der andere die anderen. Oder wenn es zum Geben kommt. Oder könnt ruhig mal weiterdenken an diese praktischen Dinge. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, sagt uns der Herr, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen oder werdet nicht verschiedenartig zusammengejocht. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Gemeinschaft hat ein Gottesanbeter mit einem Götzenanbeter? Nicht viel, ne? Nix eigentlich. Das ist Gottes Wort an die Unverheirateten. Wenn du schon verheiratet bist und du bekehrst dich, dann gilt was anderes. Das werden wir uns noch im 1. Korinther 7 weiter anschauen, nächstes Jahr, wenn wir dann über Scheidung sprechen werden. Aber Gottes Ideal ist ein Mann und eine Frau in Beziehung mit Gott, die sich vor Gott und für Gott einander hingeben und einen lebenslangen Bund miteinander und gemeinsam mit Gott eingehen, als Team zu seiner Ehre. Das ist die biblische Ehe. Und Ehe ist Gottes Erfindung. Und er nennt uns mehrere Absichten, die er damit verbunden hat. Erster Punkt, wenn ihr die Outline-Zetteln habt, könnt ihr mitschreiben. Erster Punkt, die Ehe ist ein Bund der Gemeinschaft, ein Bund der tiefen Freundschaft. Im 1. Mose 2, Vers 18 hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch, der Mann in dem Fall, dass der Mensch allein sei. Und so hat Gott ihm ein Gegenüber gemacht, eine Gefährtin, eine Gehilfin, die ihn ergänzt, die ihm entspricht. Zwei, die gemeinsam durchs Leben gehen. Zu zweit sind sie stärker als einer alleine. Und so für euch Singles, die noch unverheiratet sind, die auf der Suche sind nach einem Partner, ihr könnt euch gerne auch diese Frage stellen, könnte ich ihm oder könnte ich ihr ein guter Freund oder eine gute Freundin sein? Passt das bei uns auf dieser Ebene? Haben wir ähnliche Werte? Haben wir ähnliche Interessen? Können wir miteinander reden? Das ist wichtiger, dass er oder sie ein guter Freund ist, dass du ihn wirklich magst, als dieses hormonelle Feuerwerk. Wenn du heiratest, dann versprichst du deinem Mann, deiner Frau, ein Gefährte zu sein. In jeder Hinsicht, seelisch, geistlich, körperlich, mit allem, was du bist und mit allem, was sie oder er ist. Und einige der einsamsten Menschen, die ich kenne, sind verheiratet. Aber das soll nicht so sein. Wir müssen lernen, Gefährten zu werden. Das zu werden, wozu Gott uns berufen hat. Und ich meine, das ist ein Lernprozess, ne? Weil jeder Mensch ist einzigartig, jeder tickt so ein bisschen anders und Männer und Frauen sind sowieso unterschiedlich in ihrem Denken, in ihrem Fühlen, in ihren Bedürfnissen. Das ist gut so und Gott hat es so gemacht. Ein Eheseelsorger hat aus seiner eigenen Erfahrung folgende Liste der 5 wichtigsten Bedürfnisse jeweils von Männern und Frauen zusammengestellt. Und jeder Mensch hat eigentlich alle Bedürfnisse und jeder, wie gesagt, ist einzigartig und hat so seine unterschiedlichen Gewichtungen. Also bitte, es ist nicht die Bibel, aber ich denke, tendenziell gehen die Gewichtungen für Männer und Frauen so in eine ähnliche Richtung. Hier sind die 5 wichtigsten Bedürfnisse von Männern. Und bitte nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, wie gesagt. Das Erste, was er aufführt, ist sexuelle Erfüllung. Da spüren wir Männer diese Einheit, diese Intimität, diese Wertschätzung, Freundschaft, Hingabe und so weiter besonders. Zweitens, ein Mann wünscht sich eine Kumpanin, eine Gefährtin, eine Gehilfin in ihrer Berufung, auch in der Freizeit. Dass sie das, was sie tun, gemeinsam tun. Wir Männer, wir denken oft so ans Tun. Wir sind so die Macher. Jemand, der mit uns geht. Dritter Punkt, den er anführt, ist eine attraktive Partnerin. Wir sind visuell veranlagt, ich denke, muss man nicht so viel drüber reden. Vierter Punkt, vielleicht ein bisschen kontroversiell heutzutage, aber es sind nicht meine Punkte, es sind seine. Als viertes führt er auf Unterstützung im Haushalt. Das ist eigentlich wieder dieses Hilfethema, dass sie ihm den Rücken frei hält. Und das fünfte ist Bewunderung und Respekt. Sorry. Aber wir Männer, wir wollen gerne ein Held sein. Ne? Wir identifizieren uns sehr mit dem, was wir tun. Und so Komplimente, Ermutigung, das tut uns gut. Ich denke, ist so. Kritik, Nörgeln tut uns eher weniger gut. Ne? So das tropfende Dach, das einen vertreibt in den Sprüchen. Gell? Okay, die fünf wichtigsten Bedürfnisse von Frauen. Da führt er Folgendes an. Der erste Punkt ist Zärtlichkeit in seiner Liste. Also so Dinge wie Kuscheln, Umarmung, emotionale Nähe, spürbare Liebe. Und der zweite Punkt, wenig überraschend, ist jemanden zum Reden. Kommunikation. Jemanden, der ihr zuhört. Ein Gegenüber in diesem Sinn. Jemanden, der ihr ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Und wir Männer, wir müssen es lernen, glaube ich. Ich rede mal von mir. Ich weiß nicht, ob das unser starker Punkt ist. Wir müssen lernen, uns ehrlich zu interessieren für das, was sie beschäftigt. Wir suchen immer nach der Lösung für das Problem, aber sie will eigentlich keine Antwort. Sie will einfach nur, dass du ihr das Ohr leihst. Und für die meisten von uns Männern ist es eine Herausforderung. Also besonders, wenn wir den roten Faden nicht immer gleich so erkennen können von dem, was sie erzählt. Ne? Frauen springen auch manchmal so von einem Thema zum nächsten und ich bin Single-Tasking, mich überfordert das manchmal und ich stehe dann irgendwann total auf dem Schlauch. Aber wir müssen es lernen. Männer, wenn wir nicht zuhören, wenn wir nicht bereit sind zur Kommunikation, dann fühlt sich das für Frauen so ungefähr so an, wie wenn sie da sagt, hey, ich will nicht mit dir schlafen. Und umgekehrt auch, wenn ihr euch euren Männern verweigert, Frauen, dann ist so ungefähr, wie wenn der Mann dich ignoriert und nicht mit dir reden will. Da fühlt man sich abgelehnt und zurückgewiesen, unerfüllt, frustriert, einsam. Na, das sind so Top-Dinge in diesen Listen der Bedürfnisse von den jeweiligen Partnern. Dritter Punkt wäre Ehrlichkeit und Offenheit. Frauen möchten gerne die Herzen miteinander teilen. Und das fällt wieder vielen Männern von uns schwer. Wir versuchen das mühsam zu lernen, gell? Auch in unseren Männerrunden. Und ich zähle mich dazu. Ich habe meinen Eltern nie was erzählt. Ich muss lernen zu reden. Offenheit lernen. Vierter Punkt, den er aufführt, wäre finanzielle Versorgung, finanzielle Sicherheit. Und der fünfte Punkt wäre eine Hingabe an die Familie, also dass er ein guter Vater ist. Muss es ein Mann sein, der auch daheim ist. Und ihr Singles, da könnt ihr ruhig mal genau hingucken, wie der so gepolt ist. Wenn er ständig nur im Wirtshaus ist und irgendwo unterwegs ist und eigentlich gar keinen Bock hat auf Familie und Kinder, dann müsst ihr es vielleicht nochmal überlegen, ob das wirklich so gut wäre dann. Also wir haben alle eigentlich diese Bedürfnisse, alle Bedürfnisse, aber in einer unterschiedlichen Gewichtung. Und jeder ist eine unterschiedliche Persönlichkeit und hat eine unterschiedliche Liebessprache. Und das müssen wir herausfinden als Partner und lernen, diesem konkreten Menschen, an dem wir uns gebunden haben, ein guter Gefährte zu sein. Und wenn wir Epheser 5 lesen, dann scheint es, dass Gott ja gerade uns Männern und uns Frauen gerade an diesen Punkten herausfordert, in unseren Rollen, in denen wir nicht unbedingt von Natur aus super stark und super gut drin sind. Und die wiederum für unseren Ehepartner eigentlich besonders wichtig sind. Das könnte eine wertvolle Unterhaltung sein für euch Ehepaare, mal gegenseitig auszutauschen, hey, was ist dir wichtig? Wenn du es noch nicht weißt, dann frag doch einfach nach. Was ist dir wichtig? Und dann können wir uns selbst fragen, bin ich ein guter Gefährte in dem jeweiligen Bereich? Haben wir geistliche Gemeinschaft, dass wir miteinander beten, miteinander in der Bibel lesen? Hey, das wollen wir wieder besser hinkriegen als Ehepaar. Das geht sehr schnell unter im Hamsterrad des Alltags. Seelisch, emotional. Haben wir körperliche, sexuelle Gemeinschaft? Wie sieht es da aus? Wie bin ich als Gefährte in diesen Bereichen? Und dieser Punkt wäre ein Unterpunkt eigentlich von dem Gefährdensein. Die Ehe ist auch Gottes heiler Rahmen zum Ausleben unserer Sexualität. Außerhalb ist es nicht heil. Die Bibel nennt es Unzucht. Es schwächt unsere Bindungsfähigkeit, dieses Gefährdenpotenzial. Und wir werden heute nicht tiefer einsteigen in dieses Thema, haben wir an anderen Stellen getan. Aber die Jennifer und ich, wir kennen den Segen und die Freiheit und die Unbelastetheit, wenn man ohne alte vorherige Erfahrungen, ohne Vergleiche, ohne alte Wunden in die Ehe gehen darf. Das ist sowas Heiles, das ist sowas Besonderes. Das, was wir da miteinander haben, das hatten wir bis jetzt noch nie mit irgendjemandem anderen. Das baut Intimität, nur wir kennen uns so. Und da auch wieder ein Wort an die Singles, und die sollen ja heute auch was haben von unserem Studium hier, selbst wenn wir über Ehe sprechen. Kämpft um diese Reinheit vor der Ehe. Es ist es wert, dafür zu kämpfen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, es ist nicht einfach. Ich kenne alle Kämpfe, die es da gibt, aber es zahlt sich hundertfach aus. Es ist das größte Geschenk, das ihr eurer zukünftigen oder eurem zukünftigen machen könnt. Also erstens, Ehe ist ein Bund der Gemeinschaft, Gefährden sein. Zweitens, die Ehe ist der Rahmen, in dem Kinder am heilsten aufwachsen können. Der erste Auftrag, den Gott diesem ersten Ehepaar, das er geschaffen hat, gegeben hat, er hat ihnen gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und Kinder sind ein Segen. Wir haben das wunderbare Vorrecht, ganz neue, unbeschriebene Menschen sozusagen zu Jüngern Jesu zu machen. Eine wunderbare Aufgabe, und das ist übrigens auch Teamwork. Kinder brauchen idealerweise einen Papa und eine Mama, beides, die in dieser hingegebenen Beziehung der Ehe leben. So funktioniert es am besten. Das gibt den Kindern Urvertrauen, Halt, Stabilität. Wir wissen, diejenigen, die unter Scheidung oft am meisten leiden, sind die Kinder. Und es ist meine Erfahrung so in den letzten 15 Jahren, wo ich bei den Praiseland Camps mitmache, das ist ein Hauptthema in den seelsorgerlichen Gesprächen mit Kindern, was Kinder belastet, wenn die Ehe nicht heil ist, wenn die Familie nicht heil ist. Dritter Punkt, und ich finde auch diesen Teamgedanken stark in der Bibel. Als nächstes sagt Gott zu dem ersten Ehepaar und macht euch die Erde untertan. Also er gibt ihnen einen gemeinsamen Auftrag. Als Ehepartner sind wir ein Team. Und deshalb ist es gut, wenn wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben und unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Veranlagungen. Da ergänzen wir einander. Das macht es manchmal herausfordernder für uns, wenn wir so unterschiedlich sind. Aber es macht uns eigentlich stärker als Team. Und als Ehepaare seid ihr ein Team, und zwar ein Team zur Ehre Gottes. Ihr habt ein Ziel und ihr braucht ein Ziel. Ich hoffe, es ist euch bewusst. Ihr braucht ein Ziel, ein größeres Ziel, als nur euch selbst und eure kleine, heile Familie oder heile Welt. Das ist eigentlich total ungesund, wenn ein Ehepaar oder wenn eine Familie sich nur um sich selbst dreht. Das dauert dann meistens auch nicht allzu lang, bis sie dann streiten, gell? Weil wenn man sich gegenseitig anklotzt, dann sieht man die Probleme am besten und dann nervt man sich gegenseitig. Nee, wir sind nicht für uns selbst erschaffen. Wir sind erkauft um einen Preis. Jesus hat uns gekauft mit seinem eigenen Leben. Wir gehören ihm. Und Gott will uns auch gebrauchen zu seiner Ehre. In Matthäus 6 heißt es, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Was hat Jesus gesagt? Zuerst das Reich Gottes. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Und es sollte wahr sein für jeden Christen, auch für jedes christliche Ehepaar, für jede christliche Familie. Das Leben ist für uns Christus. Wir haben ein Ziel, wir haben einen Auftrag. Gottes Freude ist unser vorrangiges Ziel, nicht unsere eigene. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn du deinem Glück oder ihr eurem Glück nachjagt, dann werdet ihr es nicht finden. Weil Glück ist ein Nebenprodukt davon, dass wir uns selbst verleugnen und für Gott leben. Also was ist euer Dienst als Ehepaar, als Familie? Was ist eure Berufung? Was ist eure Vision? Was ist eure Mission? Was wollt ihr gemeinsam erreichen als Ehepaar, als Familienteam? Das waren auch sehr wertvolle Fragen, sich da mal drüber auszutauschen. Wollt ihr vielleicht gemeinsam einen Dienst übernehmen in der Gemeinde? Weiß nicht, vielleicht im Lobpreis, so Kelly-Family-mäßig. Jeder lernt ein Instrument und dann beten wir gemeinsam den Herrn an. Oder vielleicht gemeinsam missionarisch tätig zu sein, evangelistisch tätig zu sein. Ich habe mit meinen Kindern zusammen die Zeitungen ausgetragen, hier in jedem Haushalt in Grünstadt. Oder vielleicht einen Missionseinsatz mal zusammen zu machen als Familie, als Ehepaar. Oder es zu unterstützen im Gebet oder im Geben. Vielleicht letzte Woche hat man eine Patenschaft übernehmen für ein Kind in Afrika zusammen als Familie. Oder Bedürftige einladen, Singles einladen, Gastfreundschaftlichkeit leben, Pflegekinder aufnehmen und ihnen ein heiles Zuhause bieten. Vielleicht ein gemeinsamer Gebetsdienst. Vielleicht ein Dienst für das Leben von unseren ungeborenen Mitmenschen einzutreten. Und so weiter und so fort. Sucht den Herrn gemeinsam. Fragt den Herrn, dass er euch aufs Herz legt, was er für euch hat, dass er euch führt. Fragt ihn, Herr, wie willst du uns gebrauchen als Ehepaar, als Familie? Und wenn ihr als Team zusammenarbeitet, das größer ist als ihr selbst, dann werdet ihr Gott erfahren als Familie, dann werdet ihr weniger streiten, weil dafür habt ihr dann keine Zeit. Und ihr werdet eine heilere Familie sein und ihr werdet euer Leben nicht verschwenden. Weil Leute, wir haben nur ein Leben. Und weißt du was, du hast nur eine Ehe und du hast nur eine Familie. Also was willst du damit machen? Was wollt ihr damit machen? Vierter Punkt, die Ehe ist ein Bild für die Liebesbeziehung zwischen Christus und uns, seiner Gemeinde. Eine hohe Berufung in unserer Ehe ist, dass wir dieser verlorenen, von Gott entfremdeten Welt etwas darstellen von Gott. Nämlich seine Liebe für uns und seine Gemeinde und unsere Liebe und Hingabe an ihn. Epheserbrief Kapitel 5 spricht davon. Ich lese es euch mal vor, oder wer mitlesen will, Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch, also seinen eigenen Leib, gehasst, sondern er nährt und er pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Also zusammenfassend könnten wir sagen, unsere Berufung ist Liebe und Respekt und Unterordnung. Und zwar von beiden Partnern untereinander. Das ist eigentlich die Einstellung von einem reifen Kind Gottes. 1. Petrus 3, Vers 7, da heißt es, ihr Männer, ebenso wohnt bei ihnen, das heißt bei den Frauen, mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Und er meint hier die körperliche Kraft. Okay? Da sind Männer im Normalfall ein bisschen kräftiger veranlagt. Und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also auch die Männer sollen ihre Frauen ehren. Wie gesagt, Vers 21 heißt es, ordnet euch einander unter. Auch was, was wir Männer tun. Und in Titus 2, Vers 4 heißt es zu den älteren Frauen, dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Also natürlich sind auch die Frauen berufen, ihre Männer zu lieben. Beide, Ehemänner und Ehefrauen, sind zu allem berufen, einander zu lieben, einander zu respektieren, sich einander unterzuordnen. Das ist die Einstellung Jesu, die wir in Philipper 2 lernen. Einer ordnet sich den anderen unter, achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist die Einstellung von reifen Christen. Also auch wenn hier in Epheserbrief der Mann den Fokus Lieben bekommt und die Frau den Fokus Respekt, der Grund ist hier, dass das Augenmerk auf der Rollenverteilung ist. Als himmlische Schauspieler, zwei Rollen, die wir haben in der Ehe. Und die Schlüsselworte in diesem Text sind eigentlich als dem Herrn und als dem Christus. Seht ihr, wir tun das alles für ihn. Es geht um ihn, nicht um uns. Wie wir unsere Ehebeziehung leben, das ist Teil unserer Anbetung. Wenn du nur so auf dieser horizontalen Ebene denkst, ah, ich bin nett zu ihr, damit sie nett zu mir ist und ich tue ihm was, damit er was für mich tut, hey, dann versemmelst du es total. Denn selbst sucht er den Herrn nicht. Und es ist auch keine ausreichende Motivation, um eine Ehe gut und strahlend zu machen. Da liegt kein Segen drauf. Wir gehören Gott. Wir sind himmlische Botschafter, wir sind himmlische Schauspieler in dieser Welt. Die Ehemänner spielen die Rolle von Jesus, hat unser Herr hier in Epheser 5 gesagt. Die Frauen lieben, wie Jesus uns liebt. Hey, das ist eine Riesenaufgabe. Sie aufopfernd lieben, wie Jesus uns aufopfernd geliebt hat. Hey, es wird uns kosten. Das mag vielleicht praktisch heißen, dass du einen Fernseher ausschaltest, Fußball ausschaltest, um mit ihr zu reden. Oder von mir aus ihr zu helfen. Zu putzen. Geschirrspüler ein- oder auszuräumen, was immer es ist. Praktisch. Berufen, Diener zu sein, dienende Leiter daheim. Leiten heißt eigentlich immer dienen im Reich Gottes. Bete für sie, wie Jesus für uns betet. Sei ein Beschützer. Jesus tritt für uns ein, lernen wir in Römer 8. Sei ein Versorger, materiell, aber auch emotional. Jeden Bereich. Frage an uns Männer ist, bist du gewillt zu sterben für sie? Was hat Jesus für uns getan? Bist du gewillt zu sterben für sie täglich? Weiß deine Frau, dass du sie mehr liebst als alles andere in dieser Welt außer Gott? weiß sie, dass du ihr mehr hingegeben bist als allen anderen. Also sowieso allen anderen Frauen, aber auch mehr als deinem Vater, deiner Mutter, den Kindern, deinem Job, deinem Dienst, deinen Hobbys, dem FCK, dem Handy, der Zeitung, dem Zeug, was du hast. Weiß sie das, dass du sie mehr liebst? Liebe deine Frau wie Christus die Gemeinde. Das ist ihr tiefstes Bedürfnis. Sie träumt seit ihrer Kindheit davon, eine Prinzessin zu sein, die von irgendeinem noblen Ritter oder so erobert wird und verehrt wird. Und wisst ihr was, eine Frau, die so aufopfern und ehrerbietend und selbstlos geliebt wird und sich geliebt fühlt, die wird sich sicher fühlen. Die wird auch vergeben können. Ist unglaublich, was Frauen uns vergeben können alles. Eigentlich, ich bin ja immer wieder erstaunt. Die wird sich auch wohlfühlen, dir zu folgen, selbst wenn sie vielleicht nicht 100% deiner Ansicht ist. Warum? Weil sie sich sicher fühlt, weil er liebt mich. Und er wird mich nicht verlassen. Er behandelt mich wie Christus. Also will ich mit ihm gerne durch dick und dünn gehen. Und ihr Ehefrauen, ehrt und respektiert eure Männer, so wie wir als Gemeinde den Christus ehren und ihm folgen. Und das ist vielleicht sein größtes Bedürfnis und der Herr weiß das. Ein Mann, der sich nicht respektiert fühlt, der fühlt sich nicht geliebt. Das ist einfach so. Also versuche ihn nicht zu beherrschen oder zu manipulieren oder zu kritisieren, irgendwie klein zu machen, rede nicht schlecht über ihn. Zumindest mit anderen, red mit ihm. Ich meine, er braucht deinen Rat. Er braucht deine Hilfe. Er braucht auch deine Korrektur manchmal. Aber tu es positiv. Red mit ihm drüber, was du gerne sehen würdest oder was du gerne hättest, statt zu kritisieren. Gilt auch umgekehrt natürlich. Unterstütze ihn, solange er nicht sündigen will. Ermutige ihn, lobe ihn. Er hat immer schon davon geträumt, ein Held zu sein. Für seine Prinzessin, ein Retter, ein Versorger, ein Beschützer, ein Leiter. Seit er ein kleiner Junge ist, das hat Gott in ihn reingelegt. Gib dich ihm hin als Partner, auch sexuell. 1. Korinther 7, wieder dein Leib gehört ihm und umgekehrt auch. Er hat alle anderen verlassen und sich auf dich beschränkt. Du bist die Einzige, die ihm dienen kann. Das wird ihn segnen, das wird ihn erfüllen. Wenn du so eine Ehefrau bist, dann wirst du das Beste aus ihm herausbringen. Also die Frage für die Ehefrauen ist, bist du gewillt, für deinen Mann zu leben? So wie wir als Gemeinde für Jesus leben. Seine Kameradin, seine Partnerin, seine Unterstützerin, seine Ermutigerin zu sein. Das ist sein größtes Bedürfnis. Vielleicht deine größte Herausforderung. Und ich möchte nochmal betonen, dass es nicht um uns geht zuerst. Wir tun das alles nicht für ihn oder für sie zuerst, sondern als dem Herrn. Wir tun es für Jesus. Es ist Teil deiner Anbetung, das ist Teil deines Gehorsams. Es ist ein Glaubensschritt. Es ist unmöglich, aus eigener Kraft zu leben wie Jesus. Und Gott erwartet es nicht. Er hat durch seinen Heiligen Geist in dir Wohnung genommen. Und er will dich zurüsten. Also die Beziehung mit ihm ist der Schlüssel dazu. Jemand hat mal das so formuliert, eine gute Ehe beginnt nicht damit, einander zu kennen, sondern Gott zu kennen. Wenn dein Liebestank sozusagen vor allem von deinem Partner gefüllt wird, ja, dann wird deine Welt auseinanderfallen, wenn von der Seite mal nichts kommt. Aber wenn dein Liebestank von Gott gefüllt wird, dann wird dich das tragen. Dann wirst du fähig sein, auch mal bedingungslos zu lieben wie Jesus, wenn von der anderen Seite nichts kommt. Du lebst als Ehemann vor Gott. Du lebst als Ehefrau vor Gott. Das ist was, was wir für ihn tun. Das ist unser Gottesdienst. Und dass das den anderen segnet, ist ein Nebenprodukt davon. Aber es ist ganz wichtig, dass wir eine klare Perspektive haben in dieser Beziehung. Okay, fünfter Punkt, wohl der letzte Punkt für heute. Ein weiterer Zweck der Ehe, den Gott für uns hat, ist unsere Heiligung. Sprich, dass wir Jesus ähnlich werden. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, dies ist Gottes Wille. Wollen wir es nicht alle wissen, was ist Gottes Wille für uns? Eure Heiligung. Römer 8, Vers 28, ein Vers, den wir alle lieben. Dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aber lasst uns den Kontext nicht vergessen. In Vers 29 heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist sein Masterplan für uns, dass wir umgestaltet werden in dieses wunderschöne Bild, in diese wunderschöne Form von Jesus. Zu diesem Zweck wird er alles mitwirken in unserem Leben. Das ist das Gute, was er wirken will in unserem Leben. Und was denkt ihr? Denkt ihr, du könntest noch ein bisschen formen und ein bisschen schleifen und ein bisschen polieren brauchen in deinem Leben? Ja, wir alle, oder? Und rate mal, wer einer dieser Schleifsteine ist, den Gott gebrauchen will in deinem Leben. Ja, genau, ist der Prinz oder die Prinzessin, die gerade neben dir sitzt, mit der du dich zusammengespannt hast, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist eine wunderbare Sache, weil da kommst du nicht aus. Es hilft uns durchzuhalten, gell? Es gibt so eine Geschichte von der Tochter und Papa, die so zusammen im Zimmer sitzen und sie macht ihr Ding, er liest die Zeitung, also sie ist am Kreuzworträtsel lösen und plötzlich stockt sie und fragt den Vater, Papa, Lebensende mit 3 Buchstaben. Und er antwortet, Ehe. Und das stimmt in einem gewissen Sinn. Die Ehe ist das Ende deines egoistischen, götzendienerischen Eigenlebens. Dein Ehepartner und dann nochmal mehr deine Kinder wird dein Ego wie nichts anderes herausfordern und killen. Und das ist gut so, das ist Gottes Design, das ist ein Segen. Also wehr dich nicht dagegen, nimm es an. Deine Selbstsucht ist dein Feind, nicht dein Partner. Du hast keinen Konflikt mit deiner Frau oder mit deinen Kindern, du hast eigentlich vor allem einen Konflikt mit deiner Selbstsucht. Also lasst uns nicht gegeneinander kämpfen, lasst uns gegen den wahren Feind kämpfen. Ein Dienst, den ihr als Ehepaare aneinander habt, ob euch das bewusst ist oder nicht, ist, ihr werdet einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Charakter zu wachsen. Und ich darf dir das garantieren und ich darf dich da auch ermutigen und dir das zusprechen. Den Mann oder die Frau, die du geheiratet hast, das war nicht der Falsche oder die Falsche. Sondern Gott hat dir genau den Partner gegeben, den du brauchst, um heilig zu werden. Vertrau dem Herrn, Gott macht keine Fehler. Gott hat es zumindest zugelassen. Ne? Und nebenbei gesagt, es gibt überhaupt keinen richtigen, unter Anführungszeichen, mit dem es keine Reibungspunkte gibt. Das ist so ein Blabla in der Welt. Hey, die Wahrheit ist, Männer und Frauen sind prinzipiell nicht kompatibel miteinander. Wir sind unterschiedlich. Also in jeder denkbaren Kombination werdet ihr euch aneinander reiben, mehr oder weniger. Das ist Teil von Gottes Design, das ist Teil seines Plans, dass ihr einander schleift. In der Ehe haben wir 2 Sünder, die zusammenziehen, die ihr Leben miteinander teilen. Da ist Reibung vorprogrammiert und das ist normal und das ist gut und das ist konstruktiv und das ist fruchtbar, wenn wir es mit der richtigen Einstellung annehmen. Und dann mit der Zeit fügt Gott noch weitere kleine Sünder hinzu und es reibt wieder ein bisschen mehr. Und es ist wichtig, beschuldige nicht sie oder beschuldige nicht ihn oder die Kinder. Hey, Druck, Stress auf einer Tube bringt nur das hervor, was drin ist in der Tube. Also wenn du merkst, boah, Mann, ich war so ein geduldiger Single, aber jetzt, hey, oh, da ist diese Ungeduld, die da hervorkommt und Geschrei und Unversöhnlichkeit und Nörgeln und Zorn und Lieblosigkeit und dieser Neid und Eifersucht und harte Worte, das, was da aus dir herauskommt, hey, weißt du was, das ist dein Schrott. Beschuldige nicht sie oder ihn, das ist dein Schrott, der da hervorkommt. Und Gott benutzt deine Hausgenossen nur, um es an die Oberfläche zu bringen, damit du richtig damit umgehen kannst und es ausmerzen kannst, dass es dich zu ihm treibt in deiner Verzweiflung, dass du deine Sünde bekennst und um Vergebung bittest, dass du lernst zu warten und geduldig zu sein und zu lieben und zu dienen. Das ist Gottes Plan. Er will dein Herz, er will deine Einstellung ändern. Nimm das an, nimm diese Herausforderungen, diese Schwierigkeiten, die es in jeder Ehebeziehung und in jeder Familie gibt, nimm es an als Charaktertraining, das Gott dir gibt. Das ist normal, das gehört dazu. Ein Diamant, der geschliffen wird, der wird viel schöner, viel strahlender. Das ist Gottes Plan. Lauf nicht davon, sonst kommst du nie an den Punkt, wo es glänzend und scheinend und wirklich gut wird. Ken Ortiz hat geschrieben in diesem Buch über die Ehe, was auch da hinten im Regal steht. Und übrigens, die Stelle ist nicht so gut übersetzt. Aber er schreibt hier, großartige Ehen entstehen nicht einfach so von allein. Sie werden gemacht. Das ist meine eigene Übersetzung jetzt. Sie sind nicht die Konsequenz davon, dass man die richtige Person geheiratet hat. Sie sind das Ergebnis harter Arbeit an sich selbst, die richtige Person zu werden. Und die Singles, das ist übrigens die beste Ehevorbereitung. Fokussier dich nicht so sehr drauf, den richtigen Partner zu finden. Mach das zu deinem Ziel, der richtige Partner zu werden. Mach Heiligung zu deinem Ziel. Bau eine starke Beziehung mit dem Herrn, dass du ihm ähnlich wirst, dass du die Frucht des Geistes ist in deinem Leben. Üb dich darin, seine Liebe, seine Kraft zu empfangen. Üb dich, ihm zu vertrauen, üb dich im Dienen. Er ist der einzige perfekte Ehemann. Gibt keinen anderen, der perfekt ist. Und die Sache ist ja, die meisten Menschen suchen einen Partner erstmal nach völlig selbstsüchtigen Kriterien, oder? Wir suchen jemanden, der uns gefällt. Wir suchen jemanden, der uns glücklich machen wird. Wir suchen jemanden, der mich befriedigt. Und damit überfordern wir erstens mal den Partner, wenn wir ihn dann finden. Weil das muss von Jesus kommen, deine Erfüllung. Und zweitens, woher willst du denn wissen, ob sie dich erfüllen wird? Und ob sie dich glücklich machen wird? Woher willst du denn wissen? Und was ist, wenn es gar nicht in erster Linie Gottes Plan ist, uns glücklich zu machen, sondern uns heilig zu machen? Und Jesus-ähnliche, heilige Menschen und Ehen, denke ich, werden tendenziell auch glücklich sein. Aber unser vorrangiges Ziel ist die Ehre Gottes, dass wir ihn verherrlichen. Und nicht so dieses weltliche, ach, wer wird mich glücklich machen? Richtige Frage ist, was würde Gott glücklich machen in jeder Situation? Auch in der schwierigen Ehesituation. Herr, was würde dir gefallen jetzt gerade? Jemand hat mal gesagt, Männer heiraten Frauen in der Hoffnung, dass sie sich nie verändern. Und Frauen heiraten Männer in der Hoffnung, dass sie verändern können. Und beides ist natürlich total unrealistisch. Ken Ortiz schreibt, auch nur wenige unverheiratete oder frisch verheiratete Paare sind sich bewusst, dass die Gefühle, die sie vor ihrer Ehe füreinander empfinden, in keinem Vergleich stehen zu den Gefühlen, die sie 20 Jahre später haben werden. Seht ihr, die Basis für die Ehe ist nicht Liebe, ist nicht Verliebtheit, sondern die Basis für die Ehe ist die Hingabe, ein Commitment. Leute, lasst uns ehrlich sein, wenn wir verliebt sind, dann sind wir völlig realitätsfremd. Okay, dann sind wir verblendet, dann sind wir blind, dann sind wir betört, dann sind wir eingelullt von unseren Hormonen und ihrer Schönheit und dem Ganzen. Und das ist wunderbar, hier ist eine wunderbare Illusion, genießt es. Es dauert so ungefähr 2 bis 4 Jahre, okay? Dann ist es vorbei, das ist ganz normal. Und es ist dann auch okay, wenn die Gefühle mal nicht so da sind. Das ist ganz normal. Und wenn diese Schmetterlinge im Bauch sich so ein bisschen beruhigt haben und man diese rosarote Brille abgelegt hat, dann werden wir realistischer und dann sehen wir unseren Partner erstmal so, wie er wirklich ist. Und es nervt uns dann erstmal auch und stört uns durchaus. Und das ist okay. Aber es ist gut, wir sehen nicht so unseren romantischen Wunschtraum, sondern wir sehen wirklich unseren Partner. Und das ist gut, weil da beginnt dann wirklich echte Liebe. Nämlich die Entscheidung, dieses echte Gegenüber anzunehmen, so wie er oder sie wirklich ist, mit allen Ecken und Kanten und zu lernen, ihn oder sie zu lieben. Nicht irgendein Fabelwesen, oder perfekte Traummann oder die perfekte Prinzessin, nee, sondern wirklich deinen Mann, deine Frau zu lieben. Und das ist wunderschön. Das Ergebnis zumindest ist wunderschön. Der Prozess ist manchmal hart. Aber das ist auch normal. Das Problem ist, viele laufen davon an diesen Punkt, wo es hart wird. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir lieben uns nicht mehr. Ja, das ist völlig normal. Und dann suchen die nach einer neuen Schmetterlingserfahrung und jagen ihr Verliebtheitsgefühl eigentlich. Ist total egozentrisch. Das ist Ich-Liebe. Das ist Götzendienst. Wenn du so lebst, dann suchst du eigentlich ein anderes Objekt, um dich zu befriedigen für die nächsten 3 Jahre und dann rennst du weiter zum nächsten. Und wenn du so lebst, dann wirst du nie ein reifer, innerlich schöner Mensch werden, sondern du wirst immer neu verletzt werden und immer neu andere verletzen. Und du wirst nie diese wahre Hingabeliebe erfahren, du wirst nie an diesen Punkt kommen, wo es wirklich schön wird, diese reife Liebe. Wegen all dem, was man eben gerade gemeinsam durchgemacht hat und auch durchlitten hat zusammen. Hingabe, daran, an dieser Hingabe beginnt echte Liebe und echte Wertschätzung. Selbst wenn das äußere Zelt vergeht, ihr wisst es, die meisten Menschen von uns werden rein äußerlich nicht schöner, je älter wir werden. Aber wir können schönere Menschen werden, wir können attraktivere Menschen werden, innerlich schönere Menschen werden. Ja, du kannst deine Frau mehr lieben, auch nach zig Ehejahren und ein paar Kaiserschnitten und all den Kindern, die sie gestillt hat und großgezogen hat und den Weihnachtsfeiern, wo wir zu viel gefressen haben und so weiter. Ja, das Leben hinterlässt Spuren. Wahrscheinlich hat sie nimmer die Wespenteile und die Modelmaße, genauso wie du deinen Sixpack nimmer hast, wenn du überhaupt mal jemals einen gehabt hast. Aber ich kann ehrlich sagen, ich liebe meine Frau mehr als vor unserer Hochzeit. Meine Frau ist heute attraktiver für mich, auch körperlich begehrenswerter als je zuvor. Weil sie trägt in ihrem Leib die Spuren des gemeinsamen Lebens, diese Spuren ihrer Hingabe und ihrer Aufopferung. Meine Frau hat mir 4 wunderbare Kinder geschenkt. Das ist wunderschön. Und wir haben so viel miteinander erlebt die letzten 10 Jahre. Und das ist wertvoll. Das macht sie nur begehrenswerter. Und so lasst uns eine längere Sicht haben von Ehe, eine ewige Sicht eigentlich, eine geistliche Sicht haben für unsere Ehen und für unsere Familien. Lasst uns nicht weglaufen vor dem, was Gott jetzt gerade tun will in unserem Leben, in unserer Beziehung. Und ich schmeiße noch einen 6. Punkt rein, der ist gratis heute. In Schwierigkeiten in der Ehe, da lernen wir auch Gott besser kennen. Da lernen wir Wahrheiten über Gott tiefer, über seine Treue, seine Geduld, seine Hingabe, sein Durchhalten in schweren Zeiten. Hey, das Kreuz hat so richtig, richtig wehgetan. Und er ist nicht herabgestiegen, obwohl sie ihn verspottet haben und ihn herausgefordert haben, es zu tun. Er hat durchgehalten für dich und für mich. Er ist treu. Und deswegen, weil er treu ist, können auch wir treu sein. Und möge er uns das schenken und uns helfen, treu zu sein. In diesem Mitleiden ein Stück weit, in seinen Leiden, lernen wir wertzuschätzen, was er für uns getan hat und seinen wunderbaren Charakter. Ich möchte abschließen mit einer letzten Frage. Wo ist Christus gerade in deiner Ehe oder in deiner Ehevorbereitung, wenn du noch davor stehst? Was tut er gerade in deinem Leben? Wo hat er Raum in deiner jetzigen Lebenssituation gerade? Wirst du ihn reinlassen? Wirst du ihn einladen? Wirst du ihm gehorsam sein? Wirst du dich ihm zur Verfügung stellen? Wirst du dich von ihm verändern lassen? Diese Prozesse zulassen, mit denen er an dir wirkt? Das ist eine großartige Frage in dieser Adventszeit. Advent heißt ja Ankunft. Wo soll und wo muss Jesus ankommen in deinem Leben, in deiner Ehe? Ich möchte gern beten mit uns. Herr, wir wollen dir Danke sagen für dein Geschenk der Ehe. Wir wollen dir Danke sagen für deine große Hingabe und Liebe an uns. Und Vater, wir sind nicht fähig zu diesen Dingen, aber wir glauben, dass du uns befähigen kannst. Und wir glauben, dass du Gutes hervorbringen willst und kannst. Und so, Vater, hilf uns, uns an dir zu freuen in dieser Weihnachtszeit. Und Vater, wenn unsere Ehen gerade schön sind, hilf uns, uns daran zu freuen und es zu schätzen. Und wenn unsere Ehen gerade nicht so schön sind, hilf uns daran zu wachsen, dass es schön wird, dass wir schön werden, es anzunehmen, was du an unserem Charakter formen willst. Und vor allem, Herr, richte unsere Herzen und Gedanken auf dich, dass wir wieder ganz neu entschieden sind, zu deiner Ehre zu leben. Alles für dich, nichts für uns. Damit du geehrt wirst, damit du sichtbar wirst in dieser Welt. Du bist unser größter Schatz, dieser Schatz in unseren irdenen Gefäßen. Stärke uns und fülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir die Ehre bringen, Herr, in unserem Leben, in unseren Ehen, in unseren Familien. Wir brauchen dich. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit der Erfahrung seiner Nähe und der Erfahrung seiner Stärke, wie Paulus gebetet hat, dass ihr gestärkt werdet an eurem inneren Menschen. Ihr wisst, wenn wir hier bei der Tür rausgehen, betreten wir unser Missionsfeld. Da gucken die Menschen auf uns. Und ich glaube, nichts oder weniges strahlt heller in dieser Welt heutzutage als eine hingegebene Ehe, wo beide am Wachsen sind, wo beide treu sind, wo ein Stück weit diese Liebe und diese Hingabe, dieser Respekt, den Jesus uns vorgelebt hat, durchscheint. Das ist immer weniger normal in dieser Welt. Und so seht das als euren Auftrag. Nehmt es an als euren Auftrag und lasst Jesus durch euch scheiden. Amen. Er ist bei euch, er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Ihr seid nicht allein. Gott allein die Ehre. Amen. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss. Wenn jemand Gebet oder ein Gespräch möchte, noch sind wir gerne noch für euch da.